Wieder sind wir bei den Vs. Soll ich es nochmal riskieren zu fragen, welche Vs es denn sind? Wer weiß denn noch was?
Verfügbarkeit,
ja, das war die Woche sehr präsent. Danke, dass das präsent war. Und ja. Was gibt es noch für Vs? Verfügbarkeit. Voraussicht war das. Voraussicht und Vertrauen habe ich gehört. Nee, Vertrauen war das. Verantwortung war es. Das wäre noch eins. Genau, was hatten wir noch?
Glauben.
Naja, es geht um die fünf Vs. Ja. Ich glaube, ich helfe uns. Vertrauen, ja, ist dabei, weil das die Basis jeder Beziehung ist. Versöhnung, weil die Schöpfung in den Händen von uns Menschen liegt. Verantwortung, weil Krishna im Dienst für Gott den Nächsten sehen will. Krishna können wir auch Krishna-Gemeinde Gladbach und uns einsetzen. Und Voraussicht, weil die Zukunft gestaltet werden will. Verfügbarkeit, weil Gott jeden Menschen unendlich liebt. Und wie schon gesagt, wir hatten jetzt zwei Themen schon abgearbeitet, klingt negativ. Wir haben uns schon mit zwei Themen beschäftigt, Voraussicht und Verfügbarkeit. Und wie angekündigt, heute geht es um das V der Versöhnung. Und dieses V, das umspannt ja ganz verschiedenste und viele Lebensbereiche. Da könnte man auch eine ganze Predigtreihe daraus machen, aber ich möchte heute versuchen, die verschiedenen Aspekte heute auch in der Predigt zu nennen, denn ich möchte das auch nicht zu sehr ausdehnen. Und die Predigt heute passt ja auch ganz gut zu dem, was vor uns liegt, wenn ich an die Zelttage denke. Und sie passt daher heute ganz gut, weil wir uns ja auch mit dem Abendmahl beschäftigen und Abendmahl feiern. Und da ist Versöhnung auch ein ganz wichtiger und zentraler Bestandteil. Wir denken daran, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und diese Tat, die umfasst verschiedenste Ebenen. Jesu Tod ist zum einen Gericht über die Sünde der Welt. Jesu Tod als Sühneopfer, als Opfer für die Sünde der Welt. Jesu Tod auch als Loskauf der Menschen aus der Sklaverei und des Verderbens, die Folge der Sünde. Und Jesu Tod auch als Versöhnung der Welt mit Gott. Und auf verschiedene Aspekte möchte ich heute gerne eingehen. Und zuerst einmal die Frage an euch, was denkt ihr denn, wenn ihr das Wort Versöhnung hört? Einfach mal mutige nach vorne und einfach mal erzählen. Was denkt ihr, wenn ihr das Wort Versöhnung hört?
Vergeben,
ja.
Und das Kreuz.
Da
steckt das Wort Sohn drin.
Wie?
Da steckt das Wort Sohn drin.
Versöhnung, Sohn, ja. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, ja. Ja. Gibt es noch weiter?
So ist Versöhnung.
Ja. Das ist ein tolles Lied, aber ich habe Markus gesagt, das muss man nicht singen, wir haben schon so oft gesungen. Aber das Lied beinhaltet ganz viele tolle Bilder und ganz viele tolle Bilder eben auch für Stichwort Versöhnung. Ja, so ist Versöhnung, es muss der wahre Friede sein.
Ja. Sich einander die Hände reichen.
Ja, das ist dann dieser Aspekt untereinander. Also wir merken allein jetzt schon an den Antworten, dass das sehr, sehr unterschiedlich alles ist. Als ich ungefähr 6 Jahre alt war, da hatte ich einen Freund, das gibt's ja, der hieß Lars. Und wir waren eigentlich ein Herz und eine Seele, wir haben uns super verstanden. Und irgendwann, da kam plötzlich mal der Punkt, da hat's irgendwie geknarzt im Unterholz. Es hat plötzlich angefangen, haben wir uns an einem Punkt angefangen zu streiten und plötzlich war Unfriede. Plötzlich stand was zwischen mir und Lars. Und das ging so weit, ich kann mich noch wie heute an eine Situation erinnern, vor dem Haus meiner Eltern oder vor dem Block, wo wir wohnten, da begegneten wir uns. Und dann haben wir uns wieder angegiftet, obwohl wir ja eigentlich vorher die besten Freunde waren. Und dann, kann ich mich noch in den Sinn, hatten plötzlich uns gerangelt, ich habe ihn genommen, so einen Schulterwurf gemacht und irgendwie plötzlich war zwischen uns echt fast wie Feindschaft. Feindschaft war plötzlich zwischen mir und ja einem Freund eigentlich. Das gute Verhältnis, was wir vorhin hatten, das war plötzlich zerstört. Aber Feindschaft gibt es eben nicht nur unter Kindern. Feindschaft gibt es auch in Ehen. in Gemeinden, in Familien, in Ehen, eben da, wo eigentlich zwei Menschen sich lieben sollten. Da gibt es plötzlich Krach, Zwietracht, Uneinigkeit, Gebrüll und manchmal sogar Hass. Und plötzlich ist ein Ort der Geborgenheit und Liebe plötzlich ein Ort der Feindschaft. Und dann natürlich, es gibt auch Feindschaft unter den Menschen, unter den Ländern, Nationen. Wir kennen das, wir haben die Bilder vor Augen, Israel, wir haben Irak, Afghanistan, IS und die ganzen Stichworte. Da sind Menschen miteinander verfeindet. Da gibt es einen Anschlag in Israel zum Beispiel, 6 Tote. Und was ist die Konsequenz? Ja.
6 Millionen.
Das ist auch ein Thema gewesen, wo es Feindschaft gab, richtig, ja. Aber eben, da gibt es einen Anschlag, dann sind dann in Israel 6 Tote und die Konsequenz, der Rückschlag. Wieder werden Menschen umgebracht, wieder gibt es Tote und Verletzte und die Konsequenz ist das Blutvergießen, des Leidens, ist Trauer, ist Weinen, Leiden, Armut, Hungersnot, Witwen, Waisen, wir kennen das alles leider. Aber vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, warum bringe ich jetzt hier so viele Beispiele plötzlich von Feindschaft? Es geht doch um Versöhnung. Was hat das mit Versöhnung zu tun? Es hat damit was zu tun, dass das Wort Versöhnung von der Wortbedeutung her eine Wiederherstellung einer früheren Gemeinschaft darstellt. Eine Gemeinschaft, die zerstört wurde. Und viele Menschen leben heute eben in einer Feindschaft, mit Gott. Und aus diesem Punkt ist mein erster Predigtpunkt das Stichwort Ausnahmezustand. Denn damals, wie die Sünde in die Welt kam, hatte es zur Folge, dass wir in Feindschaft lebten. In Feindschaft mit Gott. Vorher das perfekte, das friedliche, harmonische, tolle Zusammenleben mit Gott, das wurde zerstört. Und das war ein Zustand, den Gott nicht wollte. Aber es war so. Sünde ist in das Leben der Menschen hineingekommen. Und deshalb Ausnahmezustand. Und was da passiert, das wird uns ein bisschen im Römerbrief, wir haben schon gehört von Markus, da heißt es nämlich im Römer 5, als wir noch seine Feinde waren. Hier haben wir nämlich den Begriff, die Feindschaft, die plötzlich zwischen mir und Gott war. Die Menschen, die sind Sünder geworden. Und die Folge war die Gottlosigkeit, sogar Feindschaft von Gott. Auch wenn vielleicht der ein oder andere das so nicht betonen würde, ich bin ja gut und freundlich und mit Gott stehe ich nicht in Feindschaft, aber es ist trotzdem ein Fakt der Sünde. Wir sind Feinde von Gott. Aber bevor wir über Feindschaft sprechen müssen, müssen wir auch darüber sprechen, was denn eigentlich auch Sünde ist. Sünde kann man eigentlich ganz gut mit einem altdeutschen Wort erklären, nämlich mit dem Stichwort Sund. Wer weiß denn, was ein Sund ist? Ein Spalt, ja. Ich erinnere zum Beispiel mal an das Stichwort Öresund oder eben die Fehmarnsundbrücke. Da sind die Begriffe schon einmal erklärt. Eine Meerenge. Und es ist tatsächlich so, ein Sund ist etwas, das ist ursprünglich mal eine Halbinsel gewesen. Diese Halbinsel war verbunden mit dem Land, mit dem Festland. Und das zeigt letztlich unsere Beziehung, die wir hatten mit Gott. Es war keine Trennung dazwischen. Es war verbunden miteinander. Es war perfekt. Es war alles auf die Ewigkeit ausgelegt. Es war harmonisch. Es war einfach ein Ort, wo ich gerne sein würde. Und dann kam der Sündenfall. Und der Sündenfall in diesem Bild ist eben, dass die Brandung immer mehr Land hier weggenommen hat. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann war eben die Trennung vorhanden. Und so war das mit Jesus, mit der Sünde auch. Es ist umspült worden. Die Trennung vom Festland war da. Nach dem Sündenfall war die Trennung von Gott da. Übrigens, als Information für alle, die gerne den Norden haben, 4300 Jahre ist es her, wo die Fehmarn tatsächlich abgetrennt wurde vom Festland. Also auch eine ganze lange Zeit. Aber so sah es dann aus. Die Trennung von Gott ist gegeben. Und das sind die Situationen, in der wir heute leben. In einer Welt geprägt von Sünde, von Schmerzen, von Trauer, von Problemen, von Krankheit. Und das Schlimmste an allem, unser wunderbares Verhältnis, dieses tolle Verhältnis mit Gott, seine Gegenwart, ist zerstört worden. Unser wunderbares Verhältnis zu Gott ist zur Nebensache geworden. Und das wirkt sich letztlich auf das Leben aus. Wir Menschen leben unversöhnt mit Gott. Und das entspricht der Feindschaft. Und das hat Auswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche. Ja, die Welt, in der wir leben, ist getrennt von Gott. Das zeigt sich an so vielen Stellen. Gewalt, Brutalität, das wird im Fernseher dargestellt. Und in manchen Fällen, in manchen Filmen ist es so, dass man plötzlich eigentlich mit dem Bösen sympathisiert, weil das halt der Film so darstellt. Wobei man manchmal denken muss, ja eigentlich sind die, wo ich da gerade gut finde in dem Film, ja die Räuber, die Bankräuber oder was auch immer. Man neigt sich, dann neigt man dazu, in dem Film auch noch dem Bösen den Sieg zu wünschen. Irgendwie verdrehte Welt, aber so ist es eben auch in unserem Alltag. Auf eine Geschichte bin ich gestoßen während der Vorbereitung. Da gab es eine UNO-Versammlung im November 1951 in Paris. Und da wollte der englische Außenminister gerade das Wort ergreifen und plötzlich geschieht das Unerwartete. Eine schwarze Katze läuft von links nach rechts in den Plenarsaal. Und ihr glaubt nicht, was das für Auswirkungen hatte. Der Presse, den Diplomaten, allen stockte der Atem. Ist das ein Omen? Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen für Unglück? Und was glaubt ihr, wurde am Tag drauf in der Presse berichtet von der Versammlung nur die schwarze Katze. Das ist unsere Welt. Gottlos. Angst vor so einem schwarzen Vieh. Wenn ich das hätte, hätte ich ein Problem mit unserer schwarzen Katze. Die läuft mir öfters mal von links nach rechts über den Weg. Aber das ist unsere Welt. Angst vor schwarzen Katzen. Oder wenn ich an Deutschland denke, Esoterik. Da freuen sie sich alle über die Steinchen, die man besorgen kann, über Engel, über die Bäume, die man umarmen kann. Es wird gestritten im Fernsehen oder sonst irgendwo. Oder man diskutiert über Tanzverbote an hohen Feiertagen und vieles mehr. Das Deutschland, armes Deutschland. Und auch im persönlichen Alltag wird Feindschaft deutlich. Der Egoismus bei den Menschen, der steigt immer mehr. Jeder lebt nach dem Motto, jeder lebt nach dem Motto, jeder denkt nur noch an sich, aber ich denke an mich. So leben die Menschen. Und fällt mir gerade jetzt ein, wo ich darüber spreche, einen Film gesehen zu diesem Thema Egoismus. Da haben die ein kleines Mädchen, ein sechsjähriges Mädchen, eine Schauspielerin oder eine Jungschauspielerin, genommen, schick angezogen, auf den Marktplatz gestellt. Und dann stand das so, da hat nichts gemacht. Und dann kamen plötzlich die Leute, haben sie gefragt, ja, was los? Wo willst du hin? Hast du deine Eltern verloren? Fürsorge war da. Das ist ja schön, eigentlich ein Gegenbeispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Dann ist das Kind in ein Gasthaus gelaufen, ein vornehmes. Da haben manche Leute gesagt, ja komm, setz dich hin. Haben dem was zu trinken bestellt, haben es gehegt und gepflegt. Und dann haben sie den gleichen Versuch nochmal gemacht. Und haben das Kind verkleidet in eine Bettlermontur. Es dreckig gemacht. Das stand auf dem Marktplatz und wie viele Leute haben es angesprochen? Kaum einer, ich glaube einer oder so, gar keiner. Niemand hat das Kind angesprochen. Meine Frau hat mitgeguckt, ist immer gut, wenn du da mitpredigst. Es war wirklich so, das Kind hat niemanden angesprochen. Dann haben sie das Kind in dieses Gasthaus laufen lassen. Was war denn dann? Dann haben sie auch reagiert. Bring doch mal das Kind raus. Die haben nichts, keiner hat dem Kind was angeboten. Eigentlich wäre es bedürftig gewesen, zumindest von der Optik her. Und dann haben sie dieses abbrechen müssen, weil das sechsjährige Kind angefangen hat zu weinen. Weil sie diese Ablehnung erfahren hat. Das ist unsere Welt, das ist unsere gottlose Welt, wo jeder an sich denkt. Und so ein kleines Kind, ein sechsjähriges Kind, wird rausgeschmissen. Ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, wie ich diese Geschichte da gehört habe. Und Versöhnung ist auch immer wieder in unserer Gemeinde nötig. Da gibt es auch da immer wieder Situationen, wo man plötzlich mal aneinander gerät. Das passiert. Das ist normal. Und das Problem ist aber dann, wenn man es nicht mehr schafft, aufeinander zuzugehen. Und deswegen ist dieser Aspekt der Versöhnung auch für uns wichtig, auch für uns, die wir vielleicht schon jahrelang Christen sind. Versöhnung. Dieses Problem, das hat auch nicht nur die Welt für sich entdeckt, sondern auch die Religionen dieser Welt sehen darin ein Problem. Irgendwie haben sie es gespürt und man hat angefangen, in den Religionen sich hochzuarbeiten zu Gott. Man hat versucht, diesen Spalt, den es gibt, durch Dinge aufzufüllen, versucht, gut zu sein, zu sagen, ich bin doch irgendwie, mach Gutes. Oder man hat angefangen, Opfer zu tun, um Gott zu besänftigen, um diesen Weg eben aufzufüllen, sich hochzuarbeiten, hoch zu meditieren oder was auch immer. Der Wunsch nach Versöhnung mit Gott ist da, auch wenn die natürlich in den anderen Religionen am falschen Gott hängen. Aber bei unserem Gott, Gott von Jesus Christus, der Gott ist, in der Bibel ist das anders. Er hat Frieden schaffen wollen und das eben ohne Waffen. Wir kennen diesen Begriff Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist mein zweiter Punkt. Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tage des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Das nächste, was mir aufgefallen ist in unserem Text, ist ein ganz kleines Wörtchen. Das Wörtchen uns. Der Römerbrief, der Brief hier, der ist ja an, eben, wie er sagt, an die Gemeinde in Rom geschrieben worden. Und dort waren die unterschiedlichsten Menschen. Da waren zum einen natürlich Römer, da waren Juden. Da gab es auch griechisch geprägte Menschen. Alle möglichen Nationen waren dort vorhanden. Und da gab es auch Spannungen. Und dann schreibt er ihnen, Gott hat sich mit uns versöhnt. Und damit meint er alle in der Gemeinde. Er hat sich mit uns versöhnt. Oder im 1. Johannesbrief, da wird das nochmals angesprochen. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Ich finde das eine unvorstellbare Sache. Eine, die wir zwar immer wieder hören, die wir uns vielleicht manchmal gar nicht mehr so ins Bewusstsein rufen. Er hat meine Sünden genommen. Er hat deine Sünden mit ans Kreuz genommen. Er hat die Sünden der Menschen, die du kennst. Er hat meine vergangenen Sünden mitgenommen. Und auch zum Glück die, die ich noch tun werde. Und dann heißt es, oder wie hat er das gemacht? Indem er die Menschen, indem er durch den Tod seines Sohnes die Menschen mit sich versöhnt hat. Gott, er wollte diese Feindschaft nicht. Er ist nicht bei der Feindschaft stehen geblieben. Das wird hier an dem Römerstelle deutlich. Er setzt alles daran, dass die Feindschaft aufgehoben wird. Er will die zerstörte Beziehung zu den Menschen wiederherstellen. Er ist der Handelnde. Er macht das zuerst. Er hat den ersten Schritt gemacht, ohne Waffen und doch nicht ohne Gewalt. Er musste seinen Sohn opfern. Er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt für uns, damit wir versöhnt werden, damit wir die Versöhnung erlangen. Und die Versöhnung ist eine Tat von Gott in Christus für die Menschen. Eine Tat, die für uns ein großes Geschenk darstellt, die uns allen Menschen gilt. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Jesus hat sich opfern lassen für eure und für meine Sünden. Die von Gott geschaffene Versöhnung ist also ein Ausdruck der Liebe von Christus für die Menschen, den gottlosen Feinden gegenüber. Und diese Liebe von Jesus geht all unseren menschlichen Taten voraus. Und wir haben vorhin gehört im Römer 5, im 8. Vers, Gott hat seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht erst, ich musste was tun und sonst irgendwie und deswegen hat Christus gehandelt. Nein, er starb für uns zu dem Zeitpunkt, wo ich es noch gar nicht verdient habe. Deswegen sprechen wir auch bei Christus von der Gnade. Er ist für uns gekommen, als wir noch Sünder waren, wo ich es nicht verdient habe. Versöhnung von Christus gegenüber seinen Feinden. Wieder zurück zur Halbinsel. Es gibt nur eine Möglichkeit eben, diesen Weg auf die Insel zu bekommen, nämlich durch eine Brücke. Öresundbrücke, recht groß, breit, wir auch schon mal drüber gefahren, die Fehmarnsundbrücke, nicht ganz so groß. Aber Brücken sind da. Und Christus ist die Brücke für uns, nämlich eine Brücke hin zum Vater im Himmel. Ich stelle mir das in etwa so vor, ich möchte euch ein Beispiel nennen. Da ist ein Mann, der bekommt von seinen reichen Großeltern einen Scheck. Ich weiß nicht, ob man das auch noch alles kennt. Scheck war früher, da steht dann eine Summe drauf. Und wenn ich den Scheck habe, kann ich damit zur Bank gehen und dann kriege ich das Geld. Also der Mann bekommt einen Scheck mit einer unvorstellbar großen Summe. Eine unvorstellbare große Summe. Er konnte sich den Betrag irgendwie kaum vorstellen, so groß war der. Und so ist für mich auch die Liebe Gottes. Sie ist so unvorstellbar groß und ich habe noch lange nicht begriffen, was das eigentlich bedeutet, als Kind von Gott zu leben. Und dieser junge Mann, der hat diesen Scheck in der Hand. Und die Liebe Christi, die besteht. Beides ist eine feste Sache. An beidem braucht man nicht rütteln. Aber was nützt es diesem Mann, wenn er diesen Scheck in den Händen hält und nicht damit zur Bank geht? Gar nichts. Er kann damit nichts machen. Es nützt ihm erst, wenn er zur Bank geht und diesen Scheck einlöst. Und so ist das mit der Liebe Christi genauso. Christus freut sich, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir antworten auf die Liebe, die er uns entgegengebracht hat. Und wir quasi den Scheck einlösen, indem dass wir zu ihm gehen und sagen, Jesus, nimm die ganze Schuld, nimm die Sünde ans Kreuz, weil du da für mich gehangen bist. Jesus lädt uns dazu ein, mit unseren Dingen, die uns von ihm trennen, die Feindschaft zu beenden. Und aus dieser Beziehung heraus gibt es ein neues Leben. Da heißt es, wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben. Also die Feindschaft ist zu Ende. Das sagt man ja auch, wenn Kriege waren, dann ist Frieden. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tage des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Wir brauchen nur zu Jesus zu gehen. Dieses Geschenk steht bereit. Wir müssen es annehmen, wir dürfen es annehmen. Gott hat sich mit uns versöhnt. Er hat schon alles zuerst getan und gehandelt. Wir dürfen antworten auf diese unvorstellbare Liebe, auf dieses große Geschenk. Und dann werden wir mit Jesus leben. Wir haben Frieden mit Gott schon zu Lebzeiten hier auf der Welt. Wir haben eine Beziehung zu Christus, in der er uns hinein einlädt. Und dann werden wir Frieden haben. Frieden am Tag des Gerichts. Dann werden wir bewahrt bleiben. Das Wesen der Versöhnung liegt also in der Beendigung zwischen der Feindschaft, zwischen Gott und den Menschen und der Wiederherstellung einer Gemeinschaft, einer Beziehung. Und das ist nicht erst irgendwann. In dem Moment, wo du Christus in dein Herz einlädst, ist das plötzlich sofort da, dieser Friede. Der Friede zwischen dir und Gott. Und dann beginnt dein Leben mit ihm, ein Leben in seiner Gegenwart. Ein Leben, wo wir uns die Liebe Gottes vor Augen malen dürfen. Und dann zum dritten Punkt, Versöhnung ganz praktisch. Es gibt zwei Bereiche in unserem Leben, in dem Versöhnung ganz praktisch werden kann. In der Versöhnung untereinander und eben auch in der Versöhnung gegenüber Gott. Und wie sieht diese Versöhnung gegenüber Menschen aus? Die Versöhnung, die fordert letztlich von uns ein versöhnendes Handeln im Alltag. Weil wir Versöhnung erfahren haben, dürfen wir auch einander die Versöhnung, die Vergebung zusprechen. Und deswegen ist dieses Wort auch ein Leitvers von Krishona und auch ein Leitvers von uns allen. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Oder in Kolosser 3 und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das sind viele klare Worte. Wenn man die so liest und hört, dann klingt das fast ein bisschen einfach. Aber ich glaube, versöhnt zu leben ist etwas vom Schwierigsten überhaupt. Das wird deutlich in unseren Familien, in den Ehen, in den Menschen aus unserer Gemeinde oder mit Menschen, die wir irgendwo was zu tun haben auf der Arbeit. Da kann es manchmal vorkommen, dass man eben einen kleinen Auslöser hat und plötzlich bekommt man sich irgendwie in die Haare. Der Unfriede herrscht. Und ich habe schon vorhin gesagt, das ist an sich jetzt noch nicht schlimm, das kann tatsächlich passieren. Schlimm wird es dann, wenn man es nicht mehr schafft, aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen, einander sich zu versöhnen. Und dann entsteht ein Graben zwischen mir und der Person. Und dieser Graben, der bleibt nicht in einer Tiefe. Meist ist es so, der wird immer tiefer. Immer tiefer. Und irgendwann sind die Herzen so verhärtet, dass es fast keine Möglichkeit mehr gibt, miteinander einen Weg zu gehen. Und deswegen ist der Begriff Feindschaft dann auch nicht verkehrt. Und es liegt an uns, Feindschaft zu beenden. Und dafür brauchen wir Gott, dafür brauchen wir seinen Heiligen Geist, der uns aufzeigt, wo Feindschaft im Leben herrscht. Feindschaft eben untereinander oder Feindschaft gegenüber Gott. Und dann wird er uns auch helfen und die Kraft geben, die Schritte zu meistern. Und Versöhnung ist dann tatsächlich das Wiederherstellen dieser früheren Gemeinschaft. Und wie sieht das praktisch aus? Das kennen wir. Oft ist erstmal ein klärendes Gespräch dran, wo man einander sagt, was man empfunden hat. Wo man manchmal merkt, oh, eigentlich war das ja viel mehr ein Missverständnis. Oder manchmal hat man tatsächlich auch Schuld auf sich geladen. Und meist ist es doch so, in einem Konflikt sind meist beide irgendwo schuld. Und wenn ich nur 1% Schuld auf mich geladen habe, dann brauche ich genauso die Vergebung meines Gegenübers. Und wenn wir das schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und dann einander zu vergeben, dann haben wir hier die Möglichkeit, dass Gott handeln kann und wieder Frieden schafft. Und dann haben wir eben die Versöhnung untereinander. Und vielleicht klingt das für dich auch noch zu einfach. Vielleicht denkst du, ach, wie ist das aber? Der andere, mit dem ich gerade Zoff habe, der will sich mit mir nicht vertragen. Oder der andere kann sich gar nicht mehr mit mir versöhnen, eben weil das Herz vielleicht schon viel zu hart ist. Oder was ich auch schon mal mitbekommen habe in einem persönlichen oder einem seelsorgerlichen Gespräch, dass eine Person gesagt hat, ich müsste eigentlich meinen Eltern vergeben, aber die sind beide schon tot. Dann ist das gar nicht so leicht. Und dann ist es wichtig, dass der Heilige Geist dir aufzeigt, welchen Weg du gehen kannst und wie dann Versöhnung geschehen kann. Manchmal ist es eben auch wichtig, in so einem Moment einfach auch die Vergebung und die Versöhnung zu signalisieren. Zu sagen, du, ich habe ein Problem, ich habe einen Fehler gemacht. Und selbst wenn du mir nicht vergeben willst, ich möchte dir vergeben. Und das heißt an einer anderen Stelle in der Bibel, so es an euch liegt, tut euer Bestes dran, um Vergebung zu bekommen. Und dann ist es wichtig, und hoffentlich ist es dann so, dass dann ein Weg zusammenkommt. Und wichtig ist auch, dass mit dem Versöhnen einfach noch nicht alles vorbei ist. Manchmal haben wir den Eindruck, oh, ich versöhne so mich so oft, aber irgendwie ist das Gefühl immer noch vorhanden, dieses Gefühl der Trennung. Dann möchte ich uns Mut machen, trotzdem versöhnende Schritte zu gehen, weil Versöhnung zuallererst einmal eine Willensentscheidung ist. Ich vergleiche das manchmal, das haben wir auch im Buscafé-Hauskreis schon mal besprochen, benutze ich gerne das Bild mit einem Baum. Ein Baum, in dem irgendeiner hingeht, einen Nagel nimmt, so Zimmermannsnagel, vielleicht einen schön großen, reinhaut. Das ist das Problem, was entstanden ist. Da ist die Uneinigkeit entstanden, die Feindschaft. Und Versöhnung ist dann, dass ich sage, ich möchte, dass dieser Nagel wieder rauskommt. Und der kommt wieder raus. Das ist ein bewusster Schritt, den wir tun können. Aber was ist denn dann mit dem Baum? Da ist immer noch ein Loch. Es tut doch auch weh, wenn man sich gestritten hat. Da sind Verletzungen entstanden. Und so wie der Baum durch diesen Nagel verletzt wurde, ist das manchmal bei uns auch. Aber Versöhnung ist für mich das Rausziehen. Und die Heilung, die kommt später. Der Baum, der arbeitet dieses Loch schon irgendwann zu. Und manchmal ist das auch in unserem Leben so, dass ich diesen Nagel rausziehen muss. Und dann kommt nach und nach die Vergebung. Und die Emotion dazu. Die Vergebung ist getan. Und das ist manchmal auch gar nicht so leicht auszuhalten. Manchmal muss man auch immer wieder zu Gott gehen und sagen, schenk mir die Liebe für den Menschen. Aber es ist eben wichtig, dass man zuallererst mal diesen Schritt macht in Richtung Versöhnung. Kommt zusammen, sprecht miteinander, auch in der Gemeinde, aber auch überall da, wo ihr sonst unterwegs seid. Und die Versöhnung verändert nicht nur die Lage zwischen Menschen untereinander, sondern eben Versöhnung verändert auch die Lage zwischen mir und Gott. Und so wie die Versöhnung gegenüber Gott mich zum Sohn, zur Tochter macht gegenüber Gott, so führt die Versöhnung untereinander letztlich auch zu einer Geschwisterschaft. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt, Geschwisterschaft. Ich habe aber überlegt, dass wir sind Geschwister. Und wenn wir einander versöhnen, wird das eben in unserem Leben deutlich. Gemeinde ist ein Ort, wo Versöhnung Gestalt gewinnt. Wo wir Streitfragen in Geduld und Liebe miteinander austragen können und auch durchleben können. Und dann ist natürlich das Letzte die Versöhnung gegenüber Gott. Versöhnt zu leben ist wichtig. Wir machen uns ja auch immer wieder in unserem Leben schuldig. Und deswegen möchte ich uns einladen, unserem liebenden Vater im Himmel auch immer wieder unsere Schuld zu bekennen. Die Bibel spricht hier von Buße. Und gerade wenn wir Abendmahl feiern, haben wir diese Möglichkeit zu überlegen, was trennt mich von Gott? Und das dürfen wir beim Namen nennen. Und dann spricht uns Gott die Vergebung zu. Und das ist ein Prozess, den werden wir unser Leben lang tun. Wenn wir unsere älteren Geschwister fragen, ob sie noch sündigen, ich glaube, da sagen die meisten, irgendwie ist schon noch da vorhanden. Und Martin Luther hat einmal gesagt, wir müssen unseren alten Adam, also unser altes Leben, ertränken. Wir müssen ihn täglich aufs Neue ertränken. Und dann sagt er, aber das Problem ist, dass der Kerl kann schwimmen. Wir müssen das immer wieder tun und dürfen es tun. Dafür ist Christus gestorben. Wir dürfen uns unsere Sünden bewusst machen, ihm abgeben und Versöhnung erlangen. Und dann dürfen wir am Abendmahl teilnehmen, als Kinder des Großen, als Kinder von Gott höchstpersönlich in einer gereinigten Beziehung. Und wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann sind Brot und Kelch Zeichen dafür, was er getan hat, dass er sein Leib, sein Blut für uns vergossen hat, für mich höchstpersönlich. Er hing am Kreuz und erlitt die Schmerzen, den Spott, den Hohn, die Schmach, nur für mich. Ich weiß, das ist etwas, was wir ja immer wieder hören. Aber lasst es an euch ran. Denn dieser Gang, den Jesus da getan hat, der war nicht leicht. Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tage des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt.